Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Dr. Biller weiß alles anders. Und heute haben wir ein Thema ausgewählt, wovon viele betroffen sind. Geht um Gelenkerkrankungen. Jetzt kommen ja die geburtenstarken Jahrgänge und die Boomer-Generation und die leidet da bestimmt besonders drunter. Und ich habe wie immer als Gast den Karl hier, den ich ganz herzlich begrüße. Hallo Karl.
Hallo Andreas.
Ja, wo finde ich dich? Blöde Frage.
Ja, ich bin wie immer in Fulda, genau, in meiner Heimat. Aber
Ja.
du hast gesagt, jetzt kommen die geburtenstarken Jahrgänge. Wo kommen
Ja, in deine Praxis kommen die. Ja.
Also in die
Ja.
Praxis kommen
In
die,
die
genau.
Praxis, in die
Ja,
Praxis kommen die, genau. Die
genau.
werden alle über 60 und dann kommen sie in die Praxis.
Ich
Ja,
dachte, die
und
kämen jetzt auf die Welt. Okay.
nee, das nimmt ja eher ab. Ja, und dann
Ja.
haben wir bei diesem Thema, hat Karl dann sofort gesagt, dass er da nicht richtig kompetent ist, da hast du nicht genug Patienten. Und deswegen haben wir gesagt, da müssen wir uns jetzt nochmal Hilfe holen. Und ein nicht alter, sondern langjähriger Freund und Kollege von uns, der Hans-Joachim Stürzbecher aus Füssen, der ist uns ebenfalls zugeschaltet und ich darf ihn Edi nennen und deswegen sage ich Hallo Edi, ich grüße dich.
Hallo, grüß dich, Andreas. Hallo, grüß dich, Karl.
Ja,
Hallo, Edi.
es ist Premiere für dich, Edi, und wir sind unheimlich froh, dich bei uns zu haben, weil wir haben diesen Auftritt zu dritt in sehr, sehr guter Erinnerung. Wir haben früher immer zusammen Kolloquien gemacht, da hatte jeder seinen Vortrag, ich habe moderiert und danach haben wir dann immer noch mal die Ergebnisse des Tages besprochen an der Bar und da war ich bei einer Apotheke, einem Bittercocktail und ich habe das in sehr guter Erinnerung. Ja, keiner kennt dich bisher in meinem Podcast, deswegen würde ich sagen, stellst du dich einfach mal so ein bisschen vor, sagst mal, was du so machst?
Ja, ich bin in Füssen im Allgäu und habe jetzt meine Praxis leicht über 40 Jahre. Schwerpunktthemen sind die integrative Medizin, die Komplementärmedizin. Das heißt, wir haben es zu tun mit orthopädischen Erkrankungen, neurologischen Erkrankungen, endokrinologischen Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen und so weiter.
Ja, wunderbar. Und ich bin also heute umzingelt hier von zwei Heilpraktikern. Und ihr beide entsprecht so gar nicht dem Klischee des Heilpraktikers, was man dann so in der Öffentlichkeit hat. Ich war ja schon in deiner Praxis, Edi, und das sieht eigentlich aus wie so eine gut gehende Arztpraxis. Da ist alles organisiert, Praxismanagement, verschiedene Räume, sehr groß, finde ich. Und du eilst auch von Raum zu Raum. Nicht? Und Biochemie ist, glaube ich, auch eins deiner Lieblingsthemen. Nicht? Du versuchst ja auch sehr, sehr stark, so wie Karl, wissenschaftlich zu arbeiten.
Ja, ich bin Heilpraktiker, wie du schon erwähnt hast, und auch Diplom-Sportwissenschaftler. Also wir versuchen, die wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Medizin zu verbinden mit der empirischen Medizin.
Das ist eigentlich das Ideale. Das ist das, was ich mir immer gewünscht habe, und ihr beide macht das. Das finde ich total schön. Ja, als Sportwissenschaftler bist du natürlich prädestiniert für Gelenkerkrankungen. Und was haben denn die Leute so, die Patienten so für Probleme in deiner Praxis? Was siehst du hauptsächlich? Womit kommen die?
Also es sind in erster Linie Patienten mit Knieproblemen, dann sind es Patienten mit Hüftproblemen. Die Schulter spielt eine große Rolle. Bei den Frauen sehr häufig die Fingergelenksarthrosen, die Ritzarthrose, also das Daumengrundgelenk, aber auch die Spondylarthrose, also die Arthrose der Wirbelgelenke, oder man bezeichnet es ja auch als Facettengelenksarthrose.
Ja, also verschiedenste Formen der Arthrose und darüber wollen wir auch sprechen. Ja, und was machst du da mit den Leuten? Wie kannst du denen helfen?
Also zunächst mal ist es wichtig bei uns, dass wir eine saubere Diagnose machen. Wir arbeiten hier mit einer radiologischen Praxis in Füssen zusammen. In der Regel werden Röntgenbilder angefertigt. Sehr häufig machen wir auch ein MRT, um eben gleichzeitig auch die Weichteile zu beurteilen. Denn häufig stecken hinter Arthrosen eben auch noch andere Krankheitsprozesse, wie zum Beispiel Meniskopathien oder Entzündungen des Hofferschen Fettkörpers oder auch freie Gelenkkörper. Und das sind alles Dinge, die man ja alleine in der Röntgenaufnahme nicht gut erkennt. Also dazu braucht man dann schon ein sauberes MRT.
Ja, das ist ja allerhand. Und wie sieht es denn aus bei dir? Also der typische Orthopäde, sage ich mal, den ich auch kenne, der sagt, ja, Sie haben Arthrose, da steuern Sie irgendwann auf ein neues Gelenk zu. Und schön, wenn Sie das noch irgendwie überbrücken können, wurde mir zum Beispiel, ich habe das ja schon hier erzählt, wurde mir gesagt, und irgendwann liegt man sowieso im OP-Tisch und kriegt dann einen Gelenkersatz. Wie siehst du das? Ist das so?
Zunächst mal ist es eben wichtig, auch die Arthrose zu beurteilen. In was für einem Stadium befinden wir uns? Es gibt ja verschiedene Stadien, Stadium 1, 2, 3 nach Steinmann. Und hier versuchen wir eben zu beurteilen, wie weit ist diese Arthrose fortgeschritten. Man darf ja nicht vergessen, dass neben der Knorpeldegeneration meistens sich unterhalb des Knorpels dann so subchondrale Sklerosierungen befinden. Das heißt also, dass der Knochen praktisch proliferiert und im Grunde genommen irgendwann mal Knochen auf Knochen arbeitet. Natürlich, völlig klar, es gibt Grenzen. Da, wo kein Gelenkspalt mehr vorhanden ist, muss natürlich dem Patienten angeraten werden, eine chirurgische Beurteilung durchführen zu lassen.
Ja, ich habe festgestellt, dass zumindest da so ein kleiner Umdenkungsprozess stattgefunden hat, dass die Orthopäden sagen, naja, das Röntgenbild zeigt zwar, dass da nicht mehr viel Gelenkspalt ist, nicht? Also das ist der Abstand zwischen den Knochen. Und dann sagen sie, aber wenn Sie damit keine Probleme haben, dann müssen wir auch erstmal nichts machen.
Genau, also das ist sicherlich auch völlig richtig. Entscheidend ist ja nicht nur die Röntgenaufnahme oder das MRT, sondern das subjektive Befinden des Patienten. Wie groß ist die Schmerzempfindung des Gelenkes? Also wir setzen den Patienten schon in den Vordergrund, und wenn wir hier sehen, dass Gelenkaufnahmen nicht besonders gut sind, dann ist für mich entscheidend, wie beurteilt der Patient seinen Schmerz selber.
Ja, und was machst du dann so mit den Patienten? Was empfiehlst du denen? Was bekommen die so? Klar, je nach Stadium, ne, gibt es
Also
verschiedene Methoden.
genau, zunächst mal gibt es eigentlich mehrere Möglichkeiten, eine Arthrose im leicht fortgeschrittenen Stadium zu behandeln, erfolgreich zu behandeln. Auf der einen Seite gibt es die Kondroprotektiva. Es gibt die Möglichkeit, oder das sollte man immer machen, antiphlogistische Maßnahmen durchführen. Auch hier gibt es bestimmte Präparate, die dazu geeignet sind. Es gibt die Lasertherapie, es gibt die Therapie, ich spreche jetzt allgemein für allgemeine Maßnahmen, die man durchführen kann. Es gibt das autologe konditionierte Plasma, das ACP, es gibt die Stammzellentherapie. Also es gibt da viele Möglichkeiten, dem Patienten den richtigen Weg zu weisen. Und es geht ja um eins, dass im Grunde genommen der Gelenkersatz verhindert werden soll. Das ist ja das ganz entscheidende Kriterium, möglichst den Gelenkersatz verhindern oder nach hinten schieben. Denn das bedeutet natürlich dann schon einen deutlichen Einschnitt im Leben des Patienten.
Ja, wird ja oft gemacht, nicht? Also ich glaube, es sind ja sehr häufige OPs, so Knie und Hüften werden ja sehr häufig ersetzt. Und das zu verhindern ist, dadurch hat man manchmal den Eindruck, dass es harmlos ist, diese OP. So eine Hüft-OP wird eben zigtausendmal an so einem Krankenhaus gemacht im Jahr und an größeren Häusern. Und das erweckt natürlich den Eindruck bei den Patienten, das ist eine einfache, schöne OP. Das ist mal eben schnell gemacht. Aber es ist ja nicht so.
So ist es nicht. Es gibt mittlerweile auch Parameter, Blutparameter, wo man den Grad der Arthrose nachweisen kann. Einer dieser Blutparameter ist das COMP. Das ist dieses Cartilage Oligorich Matrix-Protein. Und das zeigt uns an, in welchem Stadium sich der Abrieb des Knorpels befindet. Also das ist auch ein sehr wichtiger Verlaufsparameter, um eben einfach zu entscheiden, was mache ich jetzt?
Sehr gut.
Also
Ich, ja, verstehe. Ich will die Liste, die du eben so genannt hast. Da waren ja viele Sachen dabei, die meisten unserer Hörer gar nicht kennen. Also Chondroprotektiva hast du als erstes gesagt, ne? Also was ist denn das?
Also kontraproduktiver sind Präparate, die praktisch die Degeneration des Knorpels aufhalten sollen. Das sind praktisch Bausteine des Knorpels, die substituiert werden. Und dazu zählt zum Beispiel Chondroitin, Glucosamin, dazu zählen native Kollagene oder jetzt ganz neu die hydrolysierten Kollagene, die intraartikulär gespritzt werden und über eine sehr gute Bioverfügbarkeit verfügen. Es gibt die Möglichkeit, mit S-Adenosylmethionin zu arbeiten, kurz SEMI genannt. Das hat sowohl kontraproduktive Eigenschaften als auch antiphlogistische Eigenschaften.
Ja, genau. Und wie sind so deine Erfahrungen? Also es wird ja auch selbst in der Drogerie werden ja verschiedene Präparate angeboten, Glucosamin, Chondroitin, zum Teil auch organischer Schwefel, so MSM wird angeboten. Ne? Wie sind
Also
deine
hier,
Erfahrungen? Also muss man das alles nehmen oder gibt es da bestimmte Sachen, die man unbedingt nehmen muss?
also ein guter Therapiealgorithmus wäre, wenn man ein Chondroprotektivum plus ein Antiphlogistikum nimmt. Dazu gehört natürlich dann auch noch die Bewegungstherapie, die gezielte Bewegungstherapie. Es muss die richtige Bewegungstherapie sein. Es nützt nichts, einem Arthrotiker anzuraten, joggen zu gehen, weil das wird ihm sicherlich nicht sehr gut tun. Also zum Beispiel Rudergeräte oder Schwimmen, das wären ideale Sportarten oder auch das Radfahren.
Radfahren wollte ich gerade sagen, wird ja immer empfohlen, ne? Je nachdem, ja. Ja.
Eine weitere Möglichkeit, wenn ich das vielleicht noch erwähnen darf,
Klar.
das wäre die Vira-Therapie. Also das ist praktisch eine wassergefilterte Infrarot-A-Therapie. Dieses Vira hat einen starken durchblutungsfördernden Effekt auf die Gelenkkapsel, auf den Knorpel. Das ist auf alle Fälle als Adjuvanz zu betrachten.
Ah, okay. Karl, was hast du für Erfahrungen so mit so, ich glaube, so MSM, also den Schwefel setzt du auch ein, ne?
MSM ist auf jeden Fall interessant. Die MSO ist auch interessant. Früher habe ich auch viel mit Hyaluronsäure gemacht. Die hat sich eigentlich auch bewährt.
Ja,
Ja, genau. Und dann natürlich, ja.
da hieß es ja immer bei der Hyaluronsäure, hieß es ja früher immer, inzwischen ist sie ja aus der Kosmetik sehr, sehr bekannt. Die Hyaluronsäure, da hieß es ja immer, die nützt oral gar nichts, die musst du spritzen. Also ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen habt.
Genau, so habe ich das auch gemacht. Also intraartikulär dann direkt ans Gelenk gespritzt, natürlich die Hyaluronsäure. Gibt es auch andere Stoffe, die man da hinspritzen kann? Also früher hat man ja auch viel mit Prokain gemacht und Zusatzstoffen. Dann gab es ja lange die Organtherapien. Das ist aber alles mehr oder minder vom Markt, die leider Gottes die guten Substanzen mit Organ hatte. Zum Beispiel speziell für die Arthrose gibt es immer noch, aber ist leider nicht mehr so viel drin in den Ampullen, wie das mal war.
Ja.
Also es gibt da schon ein breites Angebot auf jeden Fall, ja.
Ja. Und Edi, empfiehlst du da bestimmte Produkte dann oder sagst du zu den Leuten, geht mal los und holt euch da was bei Rossmann oder anderen Drogerien oder wie ist das?
Nein, genau das machen wir nicht. Also wir empfehlen dann schon standardisierte Präparate, wo man sich auch drauf verlassen kann, dass die Inhaltsstoffe eben im richtigen Verhältnis zur Verfügung stehen.
Ja.
Zum Beispiel auch Weihrauchpräparate oder Kurkumin. Dieses Kurkumin nimmt ja eine Sonderstellung ein, weil es ja in der Lage ist, den Kortikoidstoffwechsel zu imitieren beziehungsweise nachzustellen, indem es eben dieses Protein GILZ aktiviert. Und das wiederum bedeutet, dass praktisch die Wirkung den COX-Hämmern, COX-1, COX-2-Hämmern sehr, sehr ähnlich ist. Es verhindert die Bildung des NF-kappa-B und somit hat es eine ganz starke antiphlogistische Wirkung auf den Knorpelstoffwechsel.
Ja, um das alles auch für Laien noch verständlicher zu machen, wir haben Stoffe, die Knorpelsubstanz bilden, die wichtig sind. Da Glucosamin, Kollagene und so etwas haben wir genannt. Dann hast du gesagt, wir müssen etwas gegen die Entzündung tun, weil ja so eine Arthrose immer auch ein Entzündungsprozess ist, ein manchmal ein stiller Entzündungsprozess. Und da hast du eben auch Weihrauch genannt, da hast du Kurkumin genannt. Das sind, wie sieht es da aus mit den chemischen Schmerzmitteln? Also die haben ja Nebenwirkungen, aber empfiehlst du die auch oder sagst du, nee, Finger weg davon?
Also man kann eigentlich ganz klar sagen, dass zum Beispiel Kurkuminpräparate eine ähnliche Wirkung haben wie synthetische Antiphlogistika, also wie zum Beispiel Ibuprofen oder Acetylsalicylsäure oder eben auch COX-1 und COX-2-Hämmer.
Ja.
Also die Wirkung, das Wirkungsspektrum von Kurkumin, zum Beispiel von Kurkumin, ist diesen synthetischen Antiphlogistika in keinesfalls unterlegen. Und hat
Ja.
natürlich ein niedrigeres Nebenwirkungsprofil.
Genau. Ja, also COX-1 und COX-2, das sind eben bestimmte Enzyme, ne, und
Ja.
Entzündungsmediatoren im Körper. Und ja, die bekannten Stoffe, so wie Ibuprofen oder so, das sind alles COX-2-Hämmer und auch COX-1-Hämmer, ne? Die sind ja nicht selektiv. Die wirken auf beides. Und das macht eben auch das Problem, dass sie eben auch Substanzen im Körper oder Prozesse im Körper, die Schutzmechanismen ausbreiten, dann ebenfalls hemmen, und dann hast du die Nebenwirkungen. Das geht dann auf den Magen.
Ja,
Hatten wir,
ganz genau.
Karl, hatten wir ja auch schon mal darauf hingewiesen, selbst wenn man sich da mit einschmiert und mit den berühmten Salben, dann schützt einen das nicht vor Magenproblemen, ne? Selbst wenn man immer nur das Knie einschmiert.
Ja, es wird reduziert, aber es kann trotzdem Magenprobleme machen, ja.
Ja.
Also ich habe auch die Erfahrung mit Kurkumin. Man kann das sogar im Labor testen. Ich habe ja ein Kurkumin-Spray selbst mit so einem Apotheker zusammen und das haben wir getestet, den TNF-Alpha-Hemm-Test. Und es gibt keinen Stoff, der besser das TNF-Alpha hemmt, wie dieses Kurkumin-Spray. Also das schafft nicht einmal spannenderweise ein Cortison oder ein klassisches Diclofenac und so weiter, wenn man die damit vergleicht. Ja.
Ja,
Die
ja.
liegen meistens da vorne. Das Problem beim Kurkumin ist halt die Bioverfügbarkeit. Da
Ja.
gibt es natürlich auch unglaublich viele nicht gut resorbierbare Präparate auf dem Markt. Das ist sicherlich das große Problem. Viele sind dann enttäuscht, nehmen vielleicht selbst Kurkumin ein oder kaufen sich Kurkuma, machen diese goldene Milch und was es da alles gibt oder machen schwarzen Pfeffer rein und sind dann enttäuscht, weil nicht viel passiert. Also das ist natürlich die große Krux beim Kurkuma, ist die Bioverfügbarkeit.
Die
Und wenn man es
guten.
infundieren will, geht es halt gleich auch richtig ins Geld, ja. Das kann man ja auch mittlerweile mit Weihrauch, kann man ja auch Infusionen machen. Aber das ist nur für wohlhabendere Patienten wirklich sinnvoll umsetzbar.
Ich
Es gibt
glaube,
ja mittlerweile sehr gute Kurkuminpräparate, die auf Micellenbasis arbeiten. Also hier sind ja sowohl hydrophile als auch lipophile Eigenschaften da und die Micellentechnologie führt natürlich zu einer deutlich verbesserten Bioverfügbarkeit gegenüber den anderen Kurkuminpräparaten.
Ja, genau. Das ist immer das Problem. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Karl. Wenn man fettliebende Stoffe hat, die sich also gerne in Fett lösen, die werden vom Körper nicht so richtig gut aufgenommen. Wir kennen das Thema auch bei den fettlöslichen Vitaminen. Und da kann man nachhelfen, indem man die einpackt. Dann sind die außen eben wasserliebend und innen drin fettliebend. Und dann werden in den Körper eingeschleust. Ja, auf jeden Fall. Also das sind die antiphlogistischen Stoffe, aber es hört sich schon auch komplizierter an. Edi, setzt da auch sowas ein wie Silizium oder so, weil das ist ja so ein Kollagenverbinder.
Also mit Silizium haben wir selber uns in der Praxis keine Erfahrungen gemacht, Andreas.
Ja, okay. Karl, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, und ich hatte mich damit früher beschäftigt. Früher gab es ja Kieselerde. Bei Silizium ist eben das Problem genauso der Bioverfügbarkeit. Nicht? Da gibt es Pflanzen, die sehr gut also die Orthokieselsäure enthalten. Und das ist eben zwar gut bioverfügbar, aber das reagiert schon bereits im Magen-Darm-Trakt so. Das polymerisiert, bildet große Moleküle und ist dann für den Körper auch nicht mehr verfügbar. Was mir eben einfiel beim Thema Entzündung, wir sollten vielleicht nochmal gemeinsam definieren, das ist immer die große Frage. Früher hieß das ja alles Rheuma, ne? Da war das einfach. Da hieß ja alles, was irgendwie mit Gelenken und Muskeln zu tun hat, das war alles Rheuma und die Oma hat Rheuma. Heute unterscheidet man ja zwischen Arthrose und Arthritis. Das klingt ja sehr ähnlich. Also mag einer von euch mal so einen Versuch wagen, den Unterschied zu erklären?
Also es ist grundsätzlich so, dass wir uns dabei auch immer Mühe geben, eine saubere Differentialdiagnose zu machen. Bei der Arthritis spielen natürlich die Entzündungsparameter eine große Rolle, wie das hochsensitive CRP, unter Umständen sogar auch die BSG. Sollte das in Richtung rheumatische Arthritis gehen, dann haben wir meistens Antikörper, die vorhanden sind, also Anti-CCP, ANCA oder ANA, so lässt sich eigentlich ganz gut eine Differentialdiagnose betreiben. Und was nicht zu vergessen ist, dass es häufig Gelenkentzündungen, also Arthritiden gibt, die aufgrund von Borrelieninfektionen auftreten. Also auch hier muss man eben über einen ELISA-Test und über einen Western Blot-Test und über einen T-Zell-Spot-Test nachweisen, ob so eine Infektion eventuell für eine Arthritis verantwortlich ist. Im Gegensatz dazu ist die Arthrose natürlich ein degenerativer Prozess, der aber durchaus auch entzündliche Komponenten enthalten kann.
Genau, so habe ich mir das auch früher mal zurechtgelegt. Das ist gar nicht so einfach, da genaue Definitionen zu finden. Häufig auch in den Fachbüchern wird das ein bisschen vermischt. Inzwischen weiß man aber auch ein bisschen mehr darüber. Du hast es eben ja sehr schön schon erläutert, Edi. Im Prinzip sind viele Prozesse gleich hierbei bei Arthrose und Arthritis. Gelenkzerstörung ist bei beiden, eine Art von Entzündung ist von beiden. Und Arthritis ist häufig eben auch nicht nur auf ein Gelenk oder so beschränkt, sondern kann auch sich an diversen Stellen im Körper zeigen. Ne? Ja, die Schulmedizin, die neigt ja dazu, dann auch manchmal das Immunsystem mit bestimmten Medikamenten dann einfach zurückzufahren und quasi nicht ganz stillzulegen, aber immerhin zu hemmen, um diesen Entzündungsprozess, der ja auch durch das Immunsystem dann getriggert wird, aufzuhalten. Ist für mich ja nicht so die richtige Therapie eigentlich.
Kann ich zustimmen? Es ist grundsätzlich so, dass es natürlich Patienten gibt, die eine schwere rheumatische Arthritis in die Praxis hineintransportieren. Und da muss man natürlich schon vorsichtig sein, so einen Patienten dann umzustellen. Also das machen wir in der Regel nicht. Wir belassen es dann meistens dabei, die Antiphlogistika wie zum Beispiel Methotrexat oder eben auch Kortikoide oder auch andere monoklonale Antikörper, Tumornekrosefaktorhemmer, weiter zu verwenden, raten aber dann auch an, eventuell eine Therapie mit autologen konditionierten Plasma durchzuführen, um eben gleichzeitig die Knorpelsituation zu verbessern.
Ja, kannst du das nochmal näher erklären? Was wird da gemacht? Was passiert da?
Also bei dem autologen konditionierten Plasma wird im Grunde genommen körpereigenes Material verwendet, körpereigene Wachstumsfaktoren. Diese körpereigenen Wachstumsfaktoren werden hergestellt in einer Spezialzentrifuge, wobei Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, von den Thrombozyten getrennt werden. Und in diesen Thrombozyten befinden sich dann diese verschiedenen Wachstumsfaktoren, wie zum Beispiel der epidermale Wachstumsfaktor oder der Insulin-Like-Growth-Faktor. Also es gibt meines Erachtens bis zu 30 verschiedene Wachstumsfaktoren, die da eine Rolle spielen. Und diese Wachstumsfaktoren sind in der Lage, Restchondrozyten wieder zu stimulieren. Das Entscheidende bei solchen Therapien ist immer, dass Chondrozyten noch vorhanden sind, dass Knorpelzellen noch vorhanden sind. Handelt es sich bei dem Patienten um eine Knorpelglatze, dann ist so eine Therapie sicherlich nicht erfolgreich.
Ja, schöner Ausdruck. Also ist ja eigentlich eine Knochenglatze, ne? Ja, aber da hat man sofort ein Bild vor Augen. Ich weiß, dass man früher auch den Knochen so ein bisschen angebohrt hat, um eine Knorpelbildung zu provozieren. Wird das noch gemacht eigentlich?
Ja, es wird gemacht und das ist ja eigentlich das gleiche System, was dabei verfolgt wird. Durch diese Einblutungen sollen Wachstumsfaktoren aktiviert werden, die
Ja.
dann eben die Chondrozyten wieder stimulieren. Ganz neue Therapien gehen in die Richtung, dass man autologes konditioniertes Plasma, also ACP, auch mit Stammzellen, adulten Stammzellen kombiniert. Diese adulten Stammzellen werden im Unterhautfettgewebe gewonnen und werden dann zusätzlich mit ACP kombiniert und intraartikulär verabreicht.
Ja, super. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie ich lerne. Es gibt nicht nur irgendwelche Diclofenac-Cremes, ne, die man dann nehmen kann. Sehr, klingt schon mal sehr ermutigend, sage ich mal. Das ist ja nicht hoffnungslos, die Lage. Da kann man einiges machen. Was Patienten dann immer ja hören, ist das Thema Diät, Abnehmen. Ist natürlich absolut nachzuvollziehen. Wenn ich 20 Kilo abnehme, dann habe ich natürlich deutlich geringere Belastung auf den Knien zum Beispiel. Und was auch immer empfohlen wird, und du hast es auch schon genannt, ist natürlich Bewegung. Das langweilt natürlich viele und sagen, ja, weiß ich doch, ist doch altbekannt. Was vielleicht nicht so viele wissen, ist, dass der Knorpel ja gar nicht durchblutet ist, der hat ja gar keine Blutgefäße und der braucht die Bewegung, sonst wird er gar nicht versorgt. Ne?
Ganz genau. Der Knorpel wird versorgt durch Synovia. Das ist das ganz Entscheidende. Und durch die Pumpfunktion des Kniegelenks wird praktisch Synovia in den Knorpel hineingepresst und ernährt somit die Knorpelmatrix.
Genau, Synovia ist die Gelenkflüssigkeit, ne?
Ja.
Diese, ja, und anders funktioniert es nicht. Das heißt, wenn wir 10 Stunden oder noch länger am Tag sitzen, dann passiert da gar nichts, ne?
Richtig.
Ja, deswegen ist Bewegung wichtig und deswegen gehört das auch eben auch zu einem Therapieerfolg. Ja, wie sieht es aus mit der Ernährung? Also macht ihr eine Ernährungsberatung mit den Patienten?
Naja, eine Ernährungsberatung macht immer dann Sinn, wenn es sich um adipöse Patienten handelt. Das ist sicherlich eine schwere Kontraindikation, also eine Adipositas, ein Übergewicht. Also hier sollte natürlich schon angestrebt werden, dramatischen Gewichtsverlust anzustreben, um ihm einfach dem Knorpel die Möglichkeit zu geben, sich zu regenerieren. Der Knorpel möchte sich regenerieren, er braucht natürlich die Bedingungen dazu.
Ja, nee, ich dachte jetzt eher so
Ja,
in Richtung, ja,
genau. Also es
entschuldige, Karl.
gibt ja schon natürlich anti-entzündliche Ernährungen auch. Gibt viele Stoffe, die pro-entzündlich wirken von der Ernährung her. Da gibt es natürlich die Klassiker und es gibt auch individuelle Stoffe, die pro-entzündlich bei jemandem wirken. Kann man ja auch über Labore austesten. Und ich habe zum Beispiel einen Heilpraktiker-Kollegen, wenn der die falschen Sachen isst, kriegt er ein dickes Knie, ja. Nur weil er
Ja.
was Falsches gegessen hat. Also das kann schon eine
Ja,
große
ja.
Rolle spielen, ja.
Ja,
Also auch
wir.
so diese Immunglobulin-G-Bestimmungen, IgG, IgG4 und so weiter, aber eben auch anti-entzündlich sich zu ernähren. Ja,
Ja.
pro-entzündlich ist natürlich Wurst zum Beispiel und Fleisch und da gibt es verschiedene Stoffe. Wir hatten die auch schon mal erwähnt, glaube ich, Andreas. Wie
Haben wir.
hießen die denn noch? Diese, was auch in Bohnen und so weiter drin ist, ne? Diese, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Es gibt so
Ja.
verschiedene Stoffgruppen, die halt pro-entzündlich wirksam sind, ja.
Ja, wir haben schon häufiger über das Thema gesprochen, weil es eben immer wieder wichtig ist. Und wir haben hier, Edi, im Norden gibt es den NDR und der hat so diese Ernährungsdocs. Ich weiß nicht, ob ihr das auch empfangen könntet ihr das. Ja, geht ja heute. Wir können auch eure Sender empfangen. Hier im Bayerischen Rundfunk kriege ich auch rein. Die Ernährungsdocs, die machen etwas, was wirklich schön ist. Die fragen die Leute, na, was essen Sie viel Fleisch, essen Sie viel Schweinefleisch? Oder sagen immer alle, ach nee, eigentlich geht das. Naja, und dann türmen sie immer anhand des Ernährungsprotokolls, das die Leute so über 2 Wochen machen, türmen sie das alles auf, was die Leute so gegessen haben in den 2 Wochen. Und dann gibt es jedes Mal einen riesen Aha-Erlebnis und dann heißt es immer, oh. Ja, weil es ist dann voll mit Fleisch oder das ist und Wurst vor allen Dingen, was Karl eben schon erwähnt hat, und jede Menge Kohlenhydrate auch, ne? Morgens Kartoffeln und morgens Brot, abends Brot und mittags Kartoffeln. Ganz den Tag.
es muss halt die richtige Versorgung zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren funktionieren. Und hierbei ist natürlich die nutritive Versorgung von Fisch natürlich auch eine ganz wichtige Möglichkeit, dem Patienten zu helfen.
Das ist das Lieblingsthema von Karl und mir. Das, also es gibt, ja, gibt keine Folge ohne Omega-3-Fettsäuren-Empfehlung.
Genau.
Ja. Ja, sehr schön. Jetzt will ich zum Schluss nochmal zu den Wundermitteln kommen. Ich habe also ja von euch beiden schon so Erfahrungen mitbekommen, dass ihr Wunder bewirken könnt. Also ich bei Edi vor langen Jahren, ich habe mich mal bei dir gemeldet, da hatte ich immer so eine Art Tennisellbogen. Und dann hast du mir eine Publikation geschickt und dann hast du mir so einen Gummiknüppel in die Post gepackt und hast auch noch gesagt, ich soll zu meiner Hausärztin gehen und Nitrospray mir besorgen. Das habe ich mir dann zur Verwunderung meiner Hausärztin habe ich das dann gemacht. Die war, aber, hatte aber zum Glück diese Publikation dabei. Also man sprüht sich quasi hier so auf den Ellbogen dann das Nitrospray, was eigentlich ja für Herzpatienten ist, wenn sie keine Luft bekommen. Und was gefäßerweiternd wirkt und dann macht man Übungen mit diesem Wunder, mit diesem Gummiknüppel, den ich auch übrigens immer noch habe.
Also dieser Gummiknüppel ist nichts anderes als ein exzentrisches Krafttraining. Und dieses exzentrische Krafttraining ist natürlich gerade bei der Epikondylitis, die du gerade angesprochen hast, also diese Problematik beim Ellbogengelenk, sehr, sehr wichtig, weil es sich ja um eine Verkürzung der Extensoren handelt. Und das kann ich natürlich mit diesem, wie du formulierst, Gummiknüppel gut therapieren.
Ja, der heißt irgendwie anders, ne? Steht irgendwas mit, ich weiß es nicht mehr.
Flexbar.
Flexbar, genau. Ein Flexbar ist es. Ja, also kann ich nur empfehlen, 5 Tage gemacht und nie wieder aufgetreten. Und da, seitdem bist du mein Held, Edi.
Danke.
Weil, das empfehle ich immer noch weiter, ja. Aber solche Heldentaten, Karl, hast du ja auch, ne? Ich weiß, dass du den Fersensporn.
Ich mache ja viel mit der Mistel, genau.
Und genau, mit dem
natürlich
Fersensporn.
Auch auf dem Bewegungsapparat, unter anderem auch beim Fersensporn, aber auch Tennisarm und alles Mögliche.
Ja, also.
Das ist immer interessant, wenn eine Entzündung schon relativ lange ist, also mindestens 6 Wochen, wenn die Leute kommen ja oft mit 3, 4 Monaten Entzündung und haben immer wieder Entzündungshemmer genommen, aller Couleur. Und da mache ich dann oft so eine quasi paradoxe Intervention, also mache aus dieser chronischen Entzündung eine akute. Darüber gibt es doch sehr, sehr häufigen Heilungsprozess. Also der Fersensporn, da habe ich doch etliche 100 schon davon behandelt. Der geht ich will mal sagen, 95% mit der Mistel kann man den wegspritzen, tatsächlich. Also indem man da Mistel hinspritzt. Das ist schon relativ spannend. Kann man auch in so Fettgeschwulste reinspritzen, in Lipome, aber eben auch beim Golfer oder Tennisarmen, der schon lange da ist, oder diese sogenannten Überbeine, wie heißen die richtig, Eli? Da weißt du besser wie ich.
Die Exostosen, meinst du?
Ja, diese ganzen Exostosen, genau. Da ist immer die Mistel spannend. Genau.
Was ganz
das wird dann als Wundermittel abgebildet.
Was ganz erstaunlich ist, dass diese Stoßwellentherapien, wie sie von Orthopäden angeboten werden und eigentlich auch sehr, sehr teuer sind, eigentlich in der Regel nicht sehr viel Erfolg bringen. Das haben wir immer wieder bei uns in der Praxis beobachtet.
Beim Fersensporn ist es nicht so spannend. Bei der Schulterkalk und so habe ich ein paar, wo es richtig gut geworden ist mit 1, 2 Sitzungen. Aber ich erlebe natürlich auch nur die nicht zufrieden waren mit der Stoßwelle. Die alle, wo das funktioniert hat, die sehe ich ja dann nicht. Ne? Das ist also bei mir zumindest verzerrt das Bild da auch.
Karl, wir hatten ja schon mal drüber geredet, auch über die Lasertherapie. Wir haben die besten Erfahrungen gemacht mit intravenöser Lasertherapie. Mhm. Also die intravenöse Lasertherapie hat einen wesentlich höheren antiphlogistischen Effekt als die direkt angewendete Lasertherapie an der Sehne, am Sehnenansatz oder am Gelenk. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind.
Ja, das ist ja nicht mein Schwerpunkt in der Praxis. Also ich mache mit dem Laser vorwiegend onkologische Indikationen. Ich weiß, dass man ihn dafür nutzen kann, aber ich habe damit keine Erfahrung im Bewegungsapparat mit dem Laser. Der steht bei mir leider viel rum in der Gegend und wird nicht genutzt.
Und dann geht der Laser wird irgendwie eingeführt in die Vene oder wie kann man sich das
Genau, da
vorstellen?
wird mit einem Katheter wird er in die Vene eingeführt und dann geht der Laserstrahl über einen Zeitraum von 30 bis 45 Minuten praktisch über die Vene zum Zielorgan.
Ah, spannend. Ja, erstaunlich. Also den Schluss, den ich jetzt habe, ist eigentlich, man sollte unbedingt in eure Praxen kommen, weil so selber rumtherapieren, das kann man gar nicht, weil erstmal ist ja wichtig, dass man die richtige Diagnose gestellt bekommt, und ja, sich da nicht von Anfang an dann immer jeden Tag Schmerzmittel einnimmt, weil man es nicht mehr aushält. Und dann lieber etwas früher kommen, wenn es beginnt, weil dann sind die Chancen ja besser. Wenn der Knorpel erstmal futsch ist und die Glatze da ist, dann kann man nicht mehr viel machen. Ja, wunderbar. Ich glaube, das war schon fast ein Schlusswort. Oder habt ihr noch irgendwelche besonderen, haben wir noch irgendwas vergessen heute?
Also mir liegen noch drei, vier Dinge am Herzen. Das eine ist, wir haben ja Bewegung gesagt. Ich kenne ja viele Sportfreunde, die auch in den, wie ich jetzt, eine Sechsbeine haben. Es sind unglaublich viele, die, wie ich, viel Sport gemacht haben, die quasi jetzt irgendwie eine künstliche Hüfte, ein künstliches Knie gekriegt haben. Also Bewegung ist ambivalent. Bewegung ist wichtig, aber es muss moderat sein, es muss angemessen sein. Man kann natürlich im Übergewichtigen auch nicht raten, da mit Joggen anzufangen, glaube ich. Das geht eher nach hinten los. Der muss wenn dann Aquajogging machen. Also die richtige Sportart wählen, hier aufs Fahrrad drauf und so weiter. Also auch nicht übertreiben. Das ist mir wichtig. Und wir haben natürlich auch Enzyme und sowas nicht erwähnt. Aber oft ist ja die Frage, soll ich es kühlen, soll ich es wärmen? Das finde ich vielleicht auch noch wichtig, weil viele zu lange, glaube ich, kühlen. Kühlen ist tatsächlich nur ganz am Anfang mal gut. Man muss, glaube ich, ganz oft Wärme drauf machen, wo es wieder um die Durchblutung und so weiter geht. Oder wie ist da deine Erfahrung, Edi?
Ja, ich
Wann
kann mit
kühlst
dem.
du und wann wärmst du?
Also ich schließe mich dem genauer an, wie du das gesagt hast. Ich hätte vielleicht noch einen ganz kleinen Nachtrag. Und zwar haben wir bei uns in der Praxis beobachtet, dass Menschen, die schwerem Stress ausgesetzt sind, bei denen eine Hypokortisolämie nachgewiesen worden ist, also zu wenig Cortisol vorhanden ist, dass die sehr häufig an schweren Gelenkbeschwerden leiden. Und das wird natürlich auch häufig eben völlig ignoriert. Also unter Umständen auch mal schauen, wie ist das Stressprofil, wie ist das Cortisol-Tagesprofil, um daraus seine Schlüsse zu ziehen, auch für eine Gelenkbehandlung.
Ja, wir sollten es vielleicht noch erwähnen. Das Problem ist eben Cortisol, da denkt man immer sofort an den Arzneistoff oder so, aber das ist ja ein körpereigener Stoff, haben wir auch schon mal erklärt. Und der wird in der Nebenniere gebildet. Und wenn ich sehr viel Stress habe, dann schütte ich ständig Cortisol aus und irgendwann mag die Nebenniere dann nicht mehr. Und dann komme ich eben in diese Situation, dass ich zu wenig davon habe. Ja, das, nee, ihr könnt gern noch alles sagen, was euch auf dem Herzen liegt. Ist bei dir auch schon alles runter, Karl, jetzt vom Herzen. Ja, das 3 Punkte, ich glaube.
Naja,
Ja.
also wir machen ja noch ein paar Folgen.
Ja, mir ist gerade aber auch noch was eingefallen. Von vielen ja immer wieder empfohlen und hochgelobt ist die Pferdesalbe. Da gibt es ja 1000 verschiedene Ausgaben, sage ich mal. Da gibt es jetzt auch welche. Mir wurde neulich gerade hier in der Muckibude wieder empfohlen. Ah, da musst du, hat mir ein Handwerker gesagt, Pferdesalbe mit Hanf nehmen. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen? Geht das? Macht das Sinn?
Ich habe überhaupt keine Erfahrung dazu.
Ja,
Ich
habt
auch
ihr
nicht. Mein Vater hat, glaube ich, früher immer Pferdesalbe
ja,
gekauft.
habt ihr gar keine
Also,
Pferdesalbe in Bayern doch, ne?
ja, wir haben keine Pferde.
Ihr habt keine Pferde. Ja,
Vielleicht noch
ich
eine.
weiß es nicht, aber vielleicht, aber ich denke, da muss man vielleicht seine Erfahrung machen, die ist ja auch nicht allzu teuer, kann man mal machen. Vielleicht hilft es aber auch, sich selbst damit einzureiben und sich um sich selbst zu kümmern. Das ist ja auch ein wichtiger Effekt. Aber das möchte ich nicht beurteilen, weil da fehlt mir die Erfahrung. Edi, du
Noch
wolltest noch was sagen.
ein ganz kleiner Nachtrag noch zur Kniegelenksarthrose. Was durchaus ein probates Mittel ist, ist das Auftrainieren des Musculus femoris, also des Quadrizeps, insbesondere des Musculus quadriceps. Ein stabiler Quadrizeps kompensiert durchaus ein in Mitleidenschaft gezogenes Kniegelenk. Also das lohnt sich auf alle Fälle, in Eigenregie den Musculus Quadriceps aufzutrainieren.
Ja, das ist ja, kann ja sowieso sinnvoll sein. Das habe ich jetzt neulich gerade wieder bei der Olympia-Reportage gehört oder was zur Fußball-Europameisterschaft, dass es auch Sportler gibt, die eben Probleme haben, aber die dann ganz gezielt bestimmte Muskulatur aufbauen, um eben auch das Gelenk zu stabilisieren. Klar.
Es gab im Skirennsport eine Läuferin, die Maria Riesch, vielleicht auch bei euch im Norden bekannt.
Ja, natürlich.
Die hatte ein gerissenes Ligamentum, gerade ein gerissenes Kreuzband gehabt und konnte die gesamte Saison durchfahren, weil sie eben so einen hoch auftrainierten Quadrizeps gehabt hat. Also sie konnte das praktisch komplett kompensieren.
Ja, Wahnsinn.
Spannend, ja.
Ja.
Also bei akuten Sachen habe ich sehr gute Erfahrungen. Ich hatte vorhin das mal kurz erwähnt mit DMSO. Da gibt es auch Fertigsubstanzen und zwar, die enthalten immer 60-prozentiges DMSO mit 12% Magnesiumchlorid drin. Und da gibt es so spezielle Sportgels und die haben sich halt, wenn man mal was Akutes hat, akute Sportverletzungen, das ist eine sehr gute Sache. Das kann ich noch sehr empfehlen.
Wunderbar. Wenn ihr nichts mehr auf dem Herzen habt, was ihr loswerden wollt, das fällt euch wahrscheinlich später ein, macht aber nichts, dann machen wir eben noch eine Folge. Da hindert uns ja niemand dran. Da möchte ich mich bei euch beiden sehr herzlich bedanken. Ganz besonders heute bei dir, Edi, mit deiner Premiere. Hat
Dankeschön.
mir sehr, sehr gut gefallen. War gut, dass wir dich als Experten dazu genommen haben. Und hat mal wieder Spaß gemacht, hier mit dir zu arbeiten.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, Edi, hat Spaß gemacht und ohne dich hätten wir alt ausgesehen heute.
Na, das glaube ich nicht bei deinem Wissen, Karl.
Ja, wir tauschen dann noch so ein bisschen Komplimente aus, aber ich sage schon mal Tschüss
Genau.
und bedanke
Ja,
mich
tschüss.
sehr. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank. Schönen Nachmittag noch.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Tschüss.